Gut, dann fangen wir an. Zunächst einmal habe ich für Sie eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich bin nicht Alexander Zeitler, der eigentlich die Session halten sollte, aber die gute Nachricht für Sie ist, dass ich quasi die gleiche Session übernehme. Sprich, ich habe zwar meinen eigenen Inhalt, aber von dem, was in dem Abstract drin stand und vom Titel her, werde ich eigentlich genau das machen, was angekündigt war. Von daher sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Malte Lantin. Ich arbeite bei Microsoft Deutschland als Technical Evangelist, beschäftige mich da schwerpunktmäßig mit der Microsoft Azure Cloud Plattform und dort unter anderem mit den Microsoft Azure App Services, über die wir jetzt in den nächsten knapp 60 Minuten sprechen wollen. Was für mich interessant wäre, damit ich auch ein bisschen das Niveau anpassen kann, wer von Ihnen arbeitet jetzt mit Azure schon aktiv? Die meisten Azure App Services schon mal angeschaut? Ja, doch. Die Azure benutzen, die haben sich die App Services auch schon mal angeschaut. Das heißt, an der Stelle korrigieren Sie mich, falls ich Unsinn erzähle. Dafür sind wir hier mit IT-Lern in einem Raum, damit wir uns gegenseitig helfen. Ich werde jetzt einen wirklichen Rundumschlag geben über die Azure App Services, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wofür sind diese App Services und wofür sind sie vielleicht auch nicht. Weil das ist, glaube ich, bei Microsoft Azure mittlerweile extrem wichtig, am Anfang eines Projektes zu entscheiden, welchen der 40, 50, 60, man kann sie kaum noch zählen, Azure Services sind jetzt für mein Projekt die richtigen Services und wie kann ich sie auch in Kombination miteinander verwenden. Die Azure App Services sind ein relativ neuer Service in Microsoft Azure, haben hier dieses Logo mit diesen vier Quadranten. Und warum diese vier Quadranten? Die Azure App Services bestehen aktuell aus vier Diensten. Diese vier Dienste basieren alle auf der technisch gleichen Plattform. Wer Microsoft Azure schon ein bisschen länger verfolgt hat, kennt vielleicht die Azure Websites. Und auf Basis der Technologie der Azure Websites haben wir eine einheitliche Plattform geschaffen, unter welcher wir jetzt diese vier Dienste bereitstellen. Es sind zum einen die Web Apps. Das ist eigentlich das Gleiche, was wir vorher mit den Azure Websites hatten, unter neuem Namen. Die Mobile Apps, die Logic Apps und die API Apps. Und wir werden jetzt in die einzelnen dieser vier Bereiche ein bisschen tiefer reinschauen und uns anschauen, wie wir diese unterschiedlichen Technologien nutzen können und wofür wir vor allen Dingen die Technologien nutzen können, um hier auch schnell produktiv Software bereitstellen zu können. Grundsätzlich, wenn wir uns die vier Bereiche anschauen, sind die Web Apps dafür da, eigene Web-Applikationen und Web-Services in der Cloud bereitzustellen. Dort kann ich verschiedene Technologien verwenden, das werden wir uns gleich noch anschauen, welche Technologien da unterstützt werden. Das heißt, ich bin jetzt hier auch nicht irgendwie auf den Microsoft-Technologie-Stack angewiesen, sondern kann die Technologien verwenden, die letztendlich in meinem Unternehmen vielleicht auch schon etabliert sind. Die Mobile-Apps bringen Funktionalitäten mit, die wir vielleicht als Microsoft Azure-Veteran schon kennen, da es bisher einen Dienst gab, der sich nannte Azure Mobile Services. Und wir haben hier den .NET-Teil der Mobile Services genommen und ihn auf die gleiche Basis gehoben wie die Azure Websites oder jetzt Web Apps. Mit dem großen Vorteil, dass ich auf einer Plattform mit den gleichen Technologien sowohl die mobilen Backends bereitstellen kann, als auch meine Web-Applikationen. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht wie in der Vergangenheit irgendwie doppelt zahlen, wenn ich vielleicht ein Backend für meine mobile Anwendung brauche, aber gleichzeitig eine Website, die meine Kunden über diese App informiert. Das heißt, hier haben wir eine Integration vorgenommen, um das Ganze klarer zu strukturieren und hier unter einem Dachnamen die verschiedenen Dienste zusammenzufassen. Dann gibt es die API-Apps, die eine Struktur bieten, um eigene APIs im Netz bereitzustellen, diese APIs aus eigenen Anwendungen zu konsumieren und auch APIs von Drittanbietern sehr schnell und einfach in die eigenen Anwendungen einzubinden. Dafür setzen wir auf etablierte Standards auf und bieten hier die Möglichkeit, vieles zu automatisieren, was wir in der Vergangenheit händisch machen mussten, wenn wir mit Web-Services gearbeitet haben. Und zuletzt die Logic-Apps, die uns helfen, Geschäftsprozesse in der Cloud abzubilden, mithilfe verschiedener APIs, die wir entweder selber schreiben können oder von Drittanbietern dazu kaufen können oder tatsächlich auch kostenfrei nutzen können. Alle dieser vier Bereiche haben unabhängig voneinander eine Daseinsberechtigung und wir werden uns jetzt anschauen, wie diese Bereiche auch aufeinander aufbauen. Wenn wir zunächst einfach mal uns anschauen, was diese Dienste gemeinsam haben, ist es, dass ich verschiedene Technologien verwenden kann. Ich hatte es gerade schon angesprochen, ich kann das verwenden, was ich in meinem Unternehmen schon nutze. Das heißt, angefangen von .NET, ASP.NET, im Bereich der Web-Services natürlich ASP.NET Web API, über verschiedene andere Entwicklungstechnologien, die im Web aktuell populär sind, wie Node.js oder PHP, Python, aber auch Java, kann ich alles nutzen, um im Rahmen der App-Services meine Anwendungskomponenten und Anwendungen bereitzustellen. Der große Vorteil der App-Services gegenüber anderen Ausführungsmodellen auf Microsoft Azure ist die hohe Automatisierung. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, welche Plattform verwenden wir, um unsere eigenen Web-Applikationen in der Cloud bereitzustellen. Gibt es auf Azure, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Ich kann mich entscheiden, eine virtuelle Maschine bereitzustellen. Dort habe ich die Wahl, nehme ich Windows, nehme ich Linux, kann ich frei entscheiden, welchen Webserver nehme ich, kann dann vielleicht auf einer virtuellen Maschine zusätzlich noch eine Datenbank bereitstellen. Das heißt, alles, was ich brauche, mit dem großen Vorteil, das ist alles auf das anpassbar, was meine Applikation benötigt, aber auf der anderen Seite mit den gleichen Herausforderungen, die ich natürlich auch im Selbstbetrieb habe. Das heißt, ich bin, nachdem ich diesen Server gestartet habe, im Wesentlichen für die Wartung dieses Servers verantwortlich, für den Betrieb des Servers und muss auch hier das ganze Patching vornehmen. Im Rahmen der Azure App Services, die sich genau am anderen Ende dieses Spektrums befinden, wird vieles automatisiert, was ich vielleicht als Entwickler gar nicht mehr selber machen möchte. Das heißt, ich habe automatisches Betriebssystem-Patching dort drin und auch die Services, die ich nutze, können auf Wunsch durch das System aktualisiert werden. Das heißt, hier nimmt mir Microsoft Azure wirklich sehr viel ab, was ich vielleicht als Webentwickler gar nicht mehr selber machen möchte. Die weiteren Punkte, die sind jetzt nicht App-Services spezifisch. Natürlich habe ich eine sehr hohe Security und kann das Ganze vollautomatisch in der Cloud skalieren. Wir werden es uns gleich anschauen, wie das im Management-Portal aussieht, wie ich jetzt meinen Service, nachdem ich ihn bereitgestellt habe, auch auf größere Serverressourcen umziehen kann. Aber letzten Endes, diese Skalierungs- und Load-Balancing-Optionen, die habe ich auch in den anderen Bereitstellungsvarianten. Die Technologien hatte ich gerade schon angesprochen und der letzte Punkt ist das Thema Continuous Deployment. Hier bieten wir natürlich eine sehr enge Integration von existierenden Source-Control-Systemen, um direkt aus meinem System heraus ein Continuous Deployment einzurichten auf meine App-Service-Umgebung, um hier jederzeit und schnell die aktuellsten Versionen bereitstellen zu können. Das werden wir uns nachher auch anschauen, wie das aussieht. Das bedeutet grundsätzlich, baut in den Azure App Services vieles auf APIs auf. Diese APIs können entweder selber geschrieben werden. Es gibt Basis-APIs, die ich nutzen kann, wie HTTP. Ich kann auf SQL-Server zugreifen, aber ich kann natürlich auch auf Office 365 zugreifen und sogar auf Drittanbieter-Technologien. Hier als Beispiel mal Salesforce genannt, die eine eigene API bereitstellen in diesem Store, um mit einem Salesforce-System zu kommunizieren. Und das sind natürlich Herausforderungen, die ich häufig im Betrieb habe, dass ich mit existierenden Systemen kommunizieren muss, weil wir fangen häufig nicht auf der grünen Wiese an zu entwickeln, sondern wir haben einen riesen Fuhrpark heutzutage von selbstentwickelten und von Drittanbietern bereitgestellten Software-as-a-Service-Lösungen, auf deren Basis ich meine eigene Lösung aufbauen muss und mit denen ich letzten Endes kommunizieren muss. Das heißt, wir haben API-Apps, die wir dann nutzen können, entweder in unseren eigenen Web-Applikationen, aus unseren Logic-Apps heraus oder natürlich auch aus unseren Mobile-Apps, wo wir die Backend-Funktionalitäten für mobile Anwendungen bereitstellen. Simples Beispiel, ich habe irgendwie das Szenario eines Mobile Workers, der vielleicht im Außendienst tätig ist, der über seine mobile Anwendung Serviceaufträge bekommt und diese natürlich direkt aus einem CRM-System, wie zum Beispiel Salesforce, gespeist werden sollen. Früher musste ich mich jetzt mit den einzelnen APIs dieser Anbieter, wie zum Beispiel Salesforce, intensiv auseinandersetzen, schauen, wie kann ich mit diesen APIs kommunizieren, welche Authentifizierung brauche ich hier. Das Ganze wird in diesem Fall entsprechend durch eine API im Rahmen der Azure API-Apps gekapselt. Gehen wir mal in die einzelnen Dienste rein, angefangen mit den Web-Apps, weil Web-Apps der allgemeinste dieser Dienste ist. Das heißt, auf den Web-Apps kann ich beliebige Technologien bereitstellen, ganz egal, ob es jetzt ein Service ist oder letzten Endes eine eigene Web-Applikation in diesen genannten Technologien. Wir haben neben der Bereitstellung eigener Applikationen auch die Möglichkeit, Webjobs bereitzustellen, werde ich gleich noch sagen, was das genau bedeutet. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, direkt aus Visual Studio heraus mit dem Ganzen zu arbeiten und natürlich auch unsere Source-Control-Systeme direkt anzubinden. Das Ganze für Sie zum Nachlesen in den Folien. Ich möchte jetzt nicht einzelne Punkte vorlesen, wäre auch langweilig. Wir schauen es uns gleich direkt im Portal an. Wenn wir jetzt eine eigene Web-App anlegen möchten, brauchen wir dazu natürlich ein Microsoft Azure Account und ein funktionierendes Management-Portal. Portal ist jetzt auch geladen, hat ein bisschen länger gedauert und wir können jetzt hier im Azure Management-Portal unsere neuen Web-Apps anlegen. Wer noch keinen Azure Account hat, kann sich einfach unter azure.com oder azure.microsoft.com für einen einmonatigen Trial registrieren. Dort habe ich die Möglichkeit, alle diese Dienste zu verwenden. Das Schöne an den Azure App Services ist es, dass ich hier eine kostenfreie Umgebung bekomme, selbst über diesen einen Monat hinaus. Das heißt, alles, was ich jetzt zeige, können Sie komplett kostenfrei ausprobieren und damit arbeiten und sich damit vertraut machen. Ich lege jetzt hier mal eine neue Web-App im Portal an. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Neu und kann jetzt hier im Bereich Web und Mobil die Web-Apps anlegen. Die Web-Apps finden wir in dieser Form auch in dem klassischen Azure Management-Portal. Das ist das Preview-Portal, welches in Zukunft das historisch gewachsene Portal das klassische Portal ersetzen wird. Die Web-Apps jedoch finden sich auch in dem klassischen Portal unter manage.windowsazure.com. Das Internet ist relativ langsam, aber wir kommen trotzdem auf die richtige Seite. Dementsprechend werden wir jetzt gefragt, wo soll unsere Web-App letzten Endes bereitgestellt werden. Wir erinnern uns, Web-Apps sind jetzt nicht Apps im engeren Sinne, sondern es ist eine Hosting-Umgebung für unsere eigenen Applikationen. In diesem Fall gehen wir hier sharedev.azurewebsites.net an. Augenscheinlich haben die Veranstalter diese Subdomain noch nicht registriert, wählen jetzt hier die Subscription aus. Ich habe hier mehrere Azure Subscriptions, die ich nutzen kann. Ich stelle das Ganze jetzt mal in meiner MSDN Ultimate bereit. Das Schöne an einer MSDN Subscription ist, wer es noch nicht weiß, dass ich hier monatliche Credits für Azure bekomme. Die nutzen wir auch intern bei Microsoft für unsere ganzen Demos. Das heißt, ich musste jetzt hier keinen zusätzlichen Account irgendwie über Kostenstelle anlegen, sondern kann hier meine MSDN verwenden. Dann werde ich hier noch gefragt, in welcher Ressourcengruppe ich das Ganze bereitstellen möchte. Das Konzept der Ressourcengruppen in Microsoft Azure ist relativ neu. Ressourcengruppen erlauben es mir, verschiedene Azure-Ressourcen zu gruppieren, wie der Name sagt, um die Verwaltung nachher zu erleichtern und letzten Endes das Ganze auch in einem neuen Management-Stil zu verwalten. Das heißt, in der Vergangenheit hatte ich die Möglichkeit, entweder das Management-Portal zu benutzen oder die Command-Line-Tools bzw. PowerShell und musste das Ganze imperativ skripten. Das heißt, ich hatte irgendwie endlos lange Skripte, die sich irgendwie immer wiederholten, gerade bei sich wiederholenden Aufgaben. Mit den Ressourcengruppen definiere ich in Form eines JSON-Files, wie meine Infrastruktur aussehen soll, aus welchen Komponenten diese besteht und kann das Ganze dann reproduzierbar abbilden und kann dann diese deklarative Beschreibung meiner Infrastruktur auch an andere Kunden und Partner weitergeben, die die gleiche Infrastruktur genauso schnell ausrollen können. Zusätzlich bieten mir die Ressourcengruppen auch die Möglichkeit, meine Ressourcen rechtetechnisch zu verwalten. Das heißt, ich kann auf einzelnen Ressourcengruppen Rechte vergeben. Das heißt, ich kann dem Administrator bestimmte Rechte nicht für meine komplette Subscription geben, sondern nur für eine bestimmte Ressourcengruppe, die vielleicht alle Ressourcen für einen Kundenprojekt bündelt. In dem Fall lege ich eine neue Ressourcengruppe an, hier für das ShareDev-Event und werde dann noch gefragt, in welchem App-Service-Plan ich das Ganze bereitstellen möchte. Ohne jetzt zu viel vorzugreifen, App-Service-Pläne sind ein Oberbegriff für die Kombination aus meiner Azure-Subscription, dem ausgewählten Preislevel, sprich der Servergröße und der Region, sprich der Data-Center-Region, in der ich diesen App-Service-Plan diese Services nachher bereitstelle. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich entweder einen existierenden Plan nehmen oder einen neuen Plan anlegen. Hier wird wieder gefragt, wie soll dieser Plan heißen. Ich nenne ihn mal ShareDev-Plan. Ich werde jetzt gefragt, in welcher Region soll das Ganze bereitgestellt werden. Wir haben die besten Antwortzeiten in der Regel aus der Region Westeuropa in den Niederlanden. Dort haben wir eine Rechenzentrumsregion, die wir hier aus Deutschland sehr gut nutzen können. Dementsprechend wähle ich jetzt diese Region aus. Und in Zukunft, wenn ich weitere Services wie Web-Apps, API-Apps, Logic-Apps in diesen App-Service-Plan bereitstelle, werden diese immer in dieser Rechenzentrumsregion auf diesem Preislevel, was ich jetzt auswähle, bereitgestellt. Hier gibt es verschiedene Tarife. Ich hatte es gerade angesprochen. Wenn wir jetzt hier auf alle Anzeigen gehen, sehen wir unten den F1-Tarif, das ist ein kostenfreier Tarif, den ich nutzen kann, um mich mit dem Ganzen vertraut zu machen. Ich kann natürlich auch hier die Standardumgebung nehmen. Wir sehen auch die Feature-Unterschiede zwischen den einzelnen Umgebungen. Das heißt, in der Standardumgebung kriegen wir halt nicht nur garantierte Hardware-Performance von einem CPU-Kern und diese 1,75 GB RAM für unsere Applikation, sondern halt auch 50 GB Storage. Ich kann eigene Domains verwenden etc., was ich in der kostenfreien Umgebung nicht machen kann. Ich wähle jetzt hier diese S1-Umgebung mal aus und lege jetzt hier meinen neuen App-Service-Plan an und erstelle dann jetzt diese Web-App. Wir erinnern uns, hier wird nicht ein kompletter Server für mich bereitgestellt, sondern auf einem der laufenden Server, die wir in der Region West Europe bereits laufen haben, wird für mich ein Hosting-Bereich bereitgestellt und ich habe die Möglichkeit, jetzt dann innerhalb von wenigen Minuten diesen Hosting-Bereich zu nutzen, um meine eigenen Applikationen dort bereitzustellen. Es dauert in der Regel so 2-3 Minuten, aber bevor wir jetzt zu lange damit verbringen, hier dieser hübschen Animation zuzuschauen, gehe ich nochmal in die Slides zurück und wir reden nochmal ganz kurz darüber, was hier im Hintergrund passiert. Letzten Endes setzt das Ganze auf existierenden Azure Services auf. Das heißt, wir haben letzten Endes am Ende hier eine Hosting-Umgebung auf einem existierenden Server in Microsoft Azure und können dann über einen die Publish Endpoint unsere Webanwendung dort publishen. Das läuft über einen Deployment-Server und letzten Endes liegen meine Dateien nicht auf dem gleichen Server, auf dem der Internet Information Service hier läuft, sondern auf einem File-Server, welcher meine Dateien über Blob Storage bereitstellt. Großer Vorteil von dieser Architektur ist es, dass ich hier relativ schnell diesen File-Server auf einen anderen laufenden Server umhängen kann. Wofür brauche ich das? Um zum Beispiel unseren Service-Level-Agreements gerecht zu werden. Sprich, wenn jetzt einer dieser Server-Pools ausfällt, können wir ganz schnell und einfach den Storage-Bereich in einen anderen Server mappen und Ihre Website steht wieder bereit. Und genauso habe ich jetzt hier die Möglichkeit, zusätzliche Umgebungen bereitzustellen, um vielleicht so ein Testszenario abzudecken für Continuous Deployment. Das heißt, ich habe einen Testserver, den ich automatisch deploye und kann dann durch einen Swap der beiden Umgebungen, sprich einen Austausch, meine neue Variante der Webanwendung innerhalb von Sekunden live stellen. Und letzten Endes muss dann dabei nur der File-Server auf den anderen Server umgehängt werden. Das heißt, wir sind da viel schneller unterwegs als im klassischen Infrastructure-as-a-Service-Bereich. Darunter haben wir natürlich ein System für die Abrechnung. Wir haben die Runtime darunter, mit der wir auch sprechen können. Das heißt, es gibt den API-Endpoint und alles, was wir jetzt gerade über das Management-Portal gesehen haben, können wir natürlich auch skripten. Das heißt, wir können hier von PowerShell drauf zugreifen oder natürlich von anderen Systemen wie Linux oder OS X können wir mit den Command-Line-Tools von Azure arbeiten, um hier mit dieser Umgebung sprechen zu können. Schauen wir mal, ob jetzt unsere Umgebung angelegt ist. Wir sehen jetzt hier, hat sich automatisch schon meine neue Web-App geöffnet. Wir sehen jetzt hier die wichtigsten Informationen. Oh, jetzt bin ich zurückgegangen, so war es nicht gedacht. Wir sehen jetzt hier die wichtigsten Informationen unserer Web-App, wie zum Beispiel die Deployment-Informationen, falls ich fürs Deployment im einfachsten Fall irgendwie FTP verwenden will. Wir bekommen hier die Informationen zum FTP-Hostname und können jetzt sofort mit dem Deployment unserer Applikation beginnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Durchsuchen klicke, öffnet sich hier meine neue Web-Applikation. Wir sehen hier eine Dummy-Seite, das heißt, meine Hosting-Umgebung ist jetzt live und ich kann jetzt mit dem Deployment beginnen. Genau. Das Ganze ist natürlich in Visual Studio integriert. Brauchen wir uns die Slide gar nicht anschauen, sondern schauen es uns direkt in Visual Studio an. Das heißt, ich mache jetzt hier mal eine neue Instanz von Visual Studio 2015 auf. Der Zugriff auf die App-Services funktioniert im Wesentlichen sogar ohne installiertes Azure SDK. Wenn ich das Azure SDK habe, kann ich auch die neueren Services wie die API-Apps nutzen oder hier den neuen Cloud Explorer verwenden. Der Cloud Explorer in Visual Studio ist mit dem neuen SDK für Visual Studio 2015 dazugekommen. Das heißt, wir können jetzt hier uns an unserer Azure Subscription anmelden und können jetzt hier auf alle Informationen zurückgreifen, wie zum Beispiel hier unsere App-Service-Pläne und hier sehe ich meinen neuen App-Service-Dev-Plan und im Bereich Web-Apps sehe ich meine neue Web-Applikation und kann jetzt hier direkt aus dem Cloud Explorer darauf zugreifen, bis hier auf File-Ebene. Das heißt, ich kann das Ganze komfortabel aus Visual Studio verwalten. Wenn wir jetzt mal eine neue Web-Applikation anlegen, die wir dort deployen wollen, lege ich hier mal beispielhaft eine ASP.NET-Web-Applikation an. Nehme mal hier Web Application 15, wundervoller Name, lassen wir so. Nehme jetzt hier eine MVC-Anwendung und werden jetzt hier direkt gefragt, ob wir diese in der Cloud bereitstellen wollen. Damit es ein bisschen schneller geht, nehmen wir hier Authentication raus und wählen jetzt hier mal direkt Host in the Cloud aus. Der einzige Unterschied, wenn wir hier Host in the Cloud auswählen gegenüber dem normalen Anlegen eines neuen Projektes, ist es, dass wir jetzt schon hier die Publish-Settings herunterladen können. Das hätten wir auch nachher über den normalen Publish-Dialog machen können. Das heißt, ich bin jetzt hier schon an meiner Azure-Subscription in Visual Studio angemeldet und kann jetzt hier die entsprechende Subscription auswählen. Innerhalb dieser Subscription kann ich dann eine neue Web-App anlegen. Das heißt, genauso wie wir das gerade im Portal gemacht haben, können wir es aus Visual Studio heraus machen, was das Ganze natürlich extrem komfortabel macht, wenn wir direkt aus der Umgebung, in der wir uns vielleicht den ganzen Tag bewegen, damit arbeiten können. Ich breche jetzt an dieser Stelle ab und lege die neue Web-App an, da wir natürlich die Web-App in die Umgebung publishen wollen, die wir gerade angelegt haben. Genau, wie immer, wenn wir ein langsames Internet haben und das Ganze hier irgendwie mit hinzufügen irgendwelcher Ressourcen aus dem Internet verbunden ist. Warten wir mal kurz. Ja, gerne.
Wo ist der Unterschied zwischen der Web-App oder von Zeitinterface und der Web-Role? Also es gibt ja diese Web- und Worker-Roles. Bei der Web-Role, da kann ich ja auch im Prinzip sowas machen.
Genau, Web-Roles, vielleicht um ein bisschen weiter auszuholen. Web-Roles befinden sich so in dem logischen Kontinuum zwischen hoher Automatisierung und hohen Konfigurationsmöglichkeiten genau in der Mitte. Das heißt, in den Rahmen der Web- und Worker-Roles sieht es so aus, dass jeder Service standardmäßig immer auf einer Serverinstanz läuft. Und dementsprechend haben wir hier relativ hohe Kosten, aber auch die Möglichkeit, auf dieser Serverinstanz Software nachzuinstallieren, die wir vielleicht brauchen. Das heißt, wir können Startup-Skripte definieren, die dann beim Starten dieser Serverinstanz irgendwelche Software aus dem Internet herunterlädt, die auf diese laufenden Server installiert. Wir haben noch die Möglichkeit, per Remote Desktop auf diese Server draufzugehen und hier Debugging durchzuführen. All das können wir bei den App-Services nicht machen. Großer Vorteil bei den App-Services ist halt diese höhere Verdichtung der Infrastruktur. Das heißt, auf unserem S1-Server, den wir jetzt gerade bereitgestellt haben, könnten wir jetzt für 50, für 100 Kunden Hosting-Umgebungen bereitstellen und müssten nur einmal diese, was waren das, 35 Euro bezahlen. Bei einem Cloud-Service mit einer Web-App muss ich zunächst, um den SLAs zu entsprechen, mindestens 2 Instanzen meines Services bereitstellen, was im einfachsten Fall schon 2 virtuelle Maschinen sind. Und dann muss ich ja letzten Endes, wenn ich den Content meiner virtuellen Maschine aktualisieren möchte, entweder ein Redeployment meines Cloud-Service-Packages durchführen oder in die laufenden Serverinstanzen hinein deployen, mit dem Risiko, dass eine dieser Serverinstanzen vielleicht gerade neu gestartet wird. Das heißt, ich habe bei den Cloud-Services die höhere Möglichkeit zu konfigurieren, habe aber auf jeden Fall auch höhere Kosten und muss mich letzten Endes entscheiden, was ist für mich wichtiger. Bei den Cloud-Services kann ich quasi unbegrenzt skalieren. Das ist der große Vorteil. Das heißt, ich fange vielleicht klein an auf 2 Serverinstanzen, auf denen meine Web-Applikation läuft und kann dann innerhalb von wenigen Minuten hunderte, wenn nicht tausende Server dazuschalten, die dann über den Load Balancer genutzt werden, um die Last zu verteilen. Diese Möglichkeit habe ich bei den App-Services nicht. Da ist es meines Wissens nach, glaube ich, bei den Premium-Umgebungen auf 50 oder 100 Instanzen beschränkt, die ich dort bereitstellen kann. Das heißt, je nachdem, ob ich eine hohe Automatisierung haben will oder eine höhere Konfigurationsmöglichkeit mit einer höheren Skalierbarkeit, dann muss ich mich entscheiden, welchen dieser Services ich verwende. Der einfachere Service ist ganz klar die Web-App im Rahmen der App-Services, weil ich hier relativ schnell auf eine existierende Umgebung deployen kann. Das heißt, in der Zeit, in der wir jetzt unsere Web-Applikation auf der Web-App bereitstellen, würden wir es nie schaffen, auch das Ganze im Rahmen eines Cloud-Services bereitzustellen. Und wobei wir bei dem Cloud-Service auch noch die große Herausforderung haben, dass wir standardmäßig nur ASP.NET unterstützen und bei anderen Technologien immer die Runtime nachinstallieren müssen, sobald die Instanz startet. Das heißt, es gibt gewisse Herausforderungen. Die Azure Cloud Services mit den Web-Roles war einer der ersten Services in Microsoft Azure. Das heißt, das gibt es schon sehr lange, seit, ich glaube, 6 Jahren gibt es das. Und immer mehr Funktionalitäten werden durch andere Services mittlerweile abgedeckt. Das heißt, wir haben die virtuellen Maschinen dazu bekommen, dann haben wir die Websites dazu bekommen, die jetzt Web-Apps sind. Und in Zukunft werden wir die Service Fabric dazu bekommen. Und dementsprechend gehen immer mehr Use Cases von den Web- und Worker-Roles weg in die anderen Services, weil sie dort komfortabler entsprechend umzusetzen sind. Im Moment haben sie immer noch ihre Nische, das heißt, es gibt Anwendungsfälle, wo es immer noch sinnvoll ist, Web- und Worker-Roles zu verwenden, aber letzten Endes in vielen Fällen reicht heutzutage auch eine Web-App im Rahmen der App-Service, weil wir hier tatsächlich viel günstiger arbeiten können. Noch eine Frage? Bei den App-Services? Bei den App-Services ist es in der Regel nicht vorgesehen. Das heißt, ich müsste diese komplette Service-Environment löschen und dann am nächsten Tag sie wieder anlegen und ein Redeployment durchführen. Und das ist meistens nicht im Sinne des Nutzers. Bei den App-Services ist es in der Regel aber nicht nötig, diese Skalierung auf Null durchzuführen, weil wir hier mit einem ganz anderen Kostenmodell arbeiten. Wir haben es gerade bei der Auswahl gesehen, wir haben dieses kostenfreie Modell und wir haben das Shared-Modell. Und wir können sogar in diese Modelle hineinskalieren. Das heißt, ich brauche diese Umgebung nicht komplett stoppen, sondern könnte vielleicht am Ende des Tages in das Shared-Modell runterskalieren, was mir auch solche Möglichkeiten wie eigene Domains bietet, etc., aber hätte dann sehr geringe Kosten, wenn ich vielleicht wenig Last auf meiner Applikation habe. Also die Möglichkeit habe ich. Für den ersten Test gibt es die kostenfreie Umgebung, da brauche ich gar nichts bezahlen. Genau. Führen wir mal das Deployment durch. Hätten wir natürlich auch clevererweise machen können, während wir hier die Frage geklärt haben. Aber das ist ja kein Problem. Wir wählen jetzt hier Azure Web App aus. Letzten Endes passiert, wenn ich jetzt hier meine existierende Web App auswähle, nichts anderes, als dass die Publish Settings direkt aus meinem Azure Account heruntergeladen werden. Das heißt, ich könnte genauso gut hier ins Portal reingehen und hier auf Publish Settings herunterladen oder Veröffentlichungsprofile abrufen, klicken. Meine Empfehlung ist, machen Sie es nicht so wie ich, stellen Sie das Portal auf Englisch um, dann versteht man auch, was unter den einzelnen Schaltflächen gemeint ist. Und wenn Sie das gemacht haben, könnten Sie Ihre Publish-Settings hier importieren oder einfach direkt aus dem Publish-Dialog darauf zugreifen. Lädt mir jetzt hier die Publish-Settings runter und ich kann jetzt meine neue Web-App, die ich gerade angelegt habe, direkt hochladen. Seit einiger Zeit wird auch ASP.NET 5 unterstützt. Das heißt, wenn Sie dort schon erste Schritte mit dem neuen ASP.NET machen, funktioniert das genauso wie jetzt bei der klassischen ASP.NET-Applikation hier in dieser Demo. Genau, während das jetzt hier läuft, sollte jetzt irgendwie 30 Sekunden dauern, bis das Ganze online ist, können wir schon mal hier uns über die Webjobs unterhalten. Was sind die Webjobs? Die Webjobs bieten mir die Möglichkeit, Aufgaben im Hintergrund durchführen zu lassen, weil natürlich so eine Webapplikation, wie ich sie jetzt deploye, läuft in der Regel nur, wenn ich irgendwie einen Request auf diese Webapplikation habe. Und ich würde jetzt hier nicht irgendwelche long-running Tasks über einen Aufruf einer URL starten, weil dann natürlich dort der Server entsprechend ausgelastet ist. Und genauso für diese Aufgaben kann ich die Azure Webjobs verwenden. Ich kann die Webjobs in allen diesen Technologien bereitstellen. Das heißt, im einfachsten Fall irgendwelche Executables, Command Line, über die Command Line. Ich kann PowerShell verwenden, ich kann Python verwenden und kann dann entscheiden, sollen diese Webjobs auf Bedarf, auf Aufruf oder zu bestimmten Zeitpunkten ausgeführt werden. Ich kann das Ganze genauso skalieren, wie ich es bei den Web-Roles kann, das schauen wir uns nachher an, und habe auch die Möglichkeit, genauso das Deployment durchzuführen, wie ich es bei einer Web-Anwendung machen kann. Genau, passend zum Stichwort ist jetzt auch unsere neue Web-Applikation live und eröffnet mir sie hier im Browser. Nach den ASP.NET Erststart-Gedenksekunden sollte dann auch unsere Webseite dort entsprechend abrufbar sein. Während das Ganze lädt, können wir schon mal weitermachen. Internet ist noch da? Internet ist noch da. Wunderbar. Ja, genau. Genau, die Webjobs können in vielen Bereichen die Worker-Roles ersetzen. Sie werden natürlich nicht die Worker-Roles ersetzen, wenn ich sehr komplexe Szenarien habe, die auf jeden Fall hochskalierbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie das nächste große Videoportal baue und da den Benutzern die Möglichkeit gebe, irgendwie einen 5 GB Videofile hochzuladen, würde ich vielleicht so einen Long-Running-Task, der benötigt wird, um so einen 5 GB Videofile in unterschiedliche Auflösungen umzurechnen, nicht über einen Webjob abwickeln, weil ich hier vielleicht nicht die Möglichkeit habe, das irgendwie zu splitten auf mehrere Serverinstanzen. Das heißt, ich würde vielleicht für den Fall eine Worker-Role bereitstellen, irgendwie mit einer Quad-Core-CPU, die solche Tasks möglichst schnell erledigen kann. Das heißt, es kommt tatsächlich auf den Use-Case an, aber in einigen Bereichen, wo wir früher die Worker-Roles gebraucht haben, ersetzen die Web-Roles tatsächlich die Worker-Roles. Genau, für sowas würde ich das nutzen.
Aber dazu braucht man auch einen Rechner. Man muss eine virtuelle Maschine erstellen.
Für die Web-Jobs? Ja. Nein, ich brauche eine App-Service-Environment und innerhalb der App-Service-Environment kann ich einen Web-Job anlegen.
Ah, okay.
So wie wir es gerade für die Web-Role gemacht haben. Wir können jetzt im Rahmen für die Website, also für die Web-App gemacht haben, in dieser Umgebung könnten wir jetzt einen oder mehrere Webjobs bereitstellen.
Und das passiert innerhalb von der virtuellen Maschine, die da läuft?
Genau. Das heißt, da muss ich jetzt keine zusätzlichen Serverressourcen mehr irgendwie provisionieren. Genau. Damit wären wir durch die Web-Apps durch und schauen uns mal die API-Apps an, die tatsächlich wirklich neu sind. Die Web-Apps, die haben sich natürlich weiterentwickelt in den letzten anderthalb Jahren, aber wer sich mit den Websites schon beschäftigt hat, für den war das noch nichts Neues. Die API-Apps bieten uns eine Möglichkeit, auf hunderte existierende APIs aufzusetzen, diese in unserer App-Service-Environment zu provisionieren, diese dann aus unseren eigenen Anwendungen oder Logic-Apps zu konsumieren, mit dem großen Vorteil, dass mir hier zum Beispiel Visual Studio auch die entsprechenden Client-SDKs generieren kann. Das Ganze basiert darauf, dass wir hier auf einen standardisiertes Format zur Beschreibung von REST-basierenden Webservices zurückgreifen, das Swagger-Format, und basierend auf dieser Swagger-Definition in JSON haben wir die Möglichkeit, automatisiert streng typisierte SDKs für diese Webservices zu generieren. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht mehr direkt per HTTP-Client aus meiner .NET-Applikation vielleicht mit diesem Webservice sprechen, sondern habe hier ein vollständiges Client-SDK und kann hier darauf zugreifen. Wir werden es uns gleich anschauen, wie das Ganze funktioniert. Wir können unsere APIs mit beliebigen Technologien bereitstellen. Am einfachsten ist es durch die Visual Studio Integration natürlich in ASP.NET. Und hier wird natürlich ASP.NET Web API verwendet mit der Ergänzung dieser Swagger-Definition. Schauen wir uns gleich an. Die einfache Verbindung in Software-as-a-Service-Plattformen gehört dazu. Das werden wir uns auch gleich anschauen. Das heißt, wir legen jetzt mal eine neue API-App an. Wenn wir im Management-Portal hier eine neue API-App anlegen, haben wir die Möglichkeit, zum einen existierende API-Apps zu nutzen und zum anderen eine eigene API-App zu definieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal rüber, klicken jetzt hier mal auf Anlegen, gehen jetzt eher wieder in Web und Mobil und wählen jetzt hier mal die API-App aus. Und wenn wir jetzt hier die API-App anlegen, wenn wir merken, vom Look and Feel ist es eigentlich genau so, wie wir es aus den Web-Apps gerade schon kennengelernt haben. Das heißt, wir müssen Namen definieren. Wir bekommen hier in diesem Fall keine URL zunächst bereitgestellt, weil es natürlich hier die Möglichkeit gibt, das Ganze auch direkt zu konsumieren. Wir kriegen aber nachher auch ein Public-Facing Endpoint, wenn wir das haben wollen. Wir können es aber selber entscheiden. Dann den App-Service-Plan. Der definiert den Pricing-Tier, die Ressourcengruppe lassen wir so, Subscription ist auch schon vorausgewählt, Location auch und legen das Ganze jetzt hier in unserer App-Service-Umgebung an. Geht jetzt entsprechend auch in ein, zwei Minuten, genauso wie unsere Web-App, die wir gerade angelegt haben. Während das anlegt, schauen wir uns mal an, wie wir jetzt auch eine existierende API nutzen können. Dafür gehen wir hier in den Azure Marketplace und können dann über diesen Marktplatz APIs nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal runtergehen, sehen wir hier irgendwo weiter unten, heute nicht, haben sie umgestellt, die API-Apps. Wir können das aber auch im Bereich, ich glaube, wo finden wir es? Web und Mobil. Finden wir unsere API-Apps, klicken mal hier auf Mehr und schauen uns an, welche API-Apps hier schon im Store zur Verfügung stehen. Das heißt, wir können hier auf verschiedene APIs zurückgreifen, die Microsoft hier schon bereitstellt. Und ich habe auch die Möglichkeit, meine eigenen APIs in diesen Marketplace zu stellen und dort kostenfrei oder gegen Entgelt anderen Entwicklern bereitzustellen. Und genauso können andere Entwickler ihre APIs zum Zugriff auf ihre Services dort für sie einstellen, damit sie diese in ihren eigenen Anwendungen konsumieren können. Anscheinend ist das aufgrund der schwankenden Internetverbindung hier nicht so super zuverlässig. Ich wähle jetzt hier einfach mal diesen Twitter-Connector, weil der das Ganze sehr gut deutlich macht und klicke jetzt hier mal auf Erstellen und lege jetzt in meiner App-Service-Environment eine neue API an auf Basis dieses Twitter-Connectors. Wir können jetzt hier noch einen Namen vergeben. Twitter-Connector ist in diesem Fall der richtige Name. Und was wir nachher noch sehen werden, wir haben die Möglichkeit, diese API auch direkt aus dem Portal heraus anzupassen. In diesem Fall würden wir hier in den Package Settings unseren Key für Twitter hinterlegen und unser Application Secret, um mit Twitter zu kommunizieren, welches natürlich brauche, um mit Twitter zu sprechen. Das machen wir aber an dieser Stelle nicht, sondern erzeugen jetzt hier unsere Twitter API und haben letzten Endes jetzt zwei API-Apps angelegt. Die eine API-App ist leer, dort können wir uns gleich unsere eigene API bereitstellen. Und die zweite API-App ist dieser Twitter-Connector, den wir aus unserer eigenen Anwendung heraus nutzen können.
Ja. Weiter wieder innerhalb von dieser einen Virtual-Maschine?
Genau. Und das ist halt sozusagen der Witz des Ganzen, dass wir tatsächlich eine Hosting-Umgebung haben, in der wir jetzt ohne zusätzliche Mehrkosten beliebig viele Services bereitstellen können, bis irgendwann vielleicht die Hardware-Ressourcen nicht mehr ausreichen und wir vielleicht auf eine größere Umgebung umziehen müssen oder das Ganze über die Anzahl von Servern skalieren müssen. Also das ist, glaube ich, eine sehr spannende Neuerung dabei. Das heißt, ich lege jetzt hier mal so eine neue API-App in Visual Studio an. Wie ich gerade gesagt hatte, brauche ich dafür das Visual Studio SDK, um hier auf die API-Apps zugreifen zu können, das Microsoft Azure SDK. Lege jetzt hier mal ein neues Projekt an für unsere neue API. Finde das jetzt hier auch im Bereich Web, ASP.NET Web Applications. Und dort sehen wir hier Azure API App als Preview noch gekennzeichnet und können diese dann hier in Visual Studio erzeugen und sehen, dass es letzten Endes nichts anderes ist als ein ASP.NET Web API Projekt, welches um eine zusätzliche Service-Definition ergänzt ist. Das heißt, wir sehen jetzt hier, wie wir es gewohnt sind, unsere Projektstruktur und zusätzlich sehen wir hier diese API-App JSON, die noch ein paar Metadaten zu dieser API bereitstellt. Das heißt, wir können jetzt hier wenn wir ASP.NET Entwickler sind, unsere APIs auf Basis von Web API entwickeln und letzten Endes dann auf Azure bereitstellen. Das Ganze ganz normal über den Publish-Dialog. Es gibt nämlich jetzt hier auch Microsoft Azure API Apps. Und sobald diese geladen sind, sollten wir jetzt hier gleich unsere existierenden API Apps direkt in Visual Studio sehen. Das heißt, wir sehen jetzt hier unseren Twitter-Connector und wir sehen hier unten auch unsere Microsoft API App. Das ist die, die ich gerade angelegt habe. Interessanterweise habe ich, als ich das vorbereitet habe, die gleichen Namen verwendet. Deswegen sehen wir jetzt hier alles doppelt. Wählen jetzt hier die API-App aus und können dann jetzt unsere neue API, die in diesem Fall nichts tut, weil wir keinen Code geschrieben haben, dort publishen. Sieht nicht überraschenderweise genauso aus wie bei den Web-Apps, weil es auf den gleichen Technologien basiert. Führen jetzt hier mal das Publishing durch, um dann letzten Endes unseren Service hier live zu stellen. Wenn wir jetzt einen dieser Services konsumieren wollen, können wir das, wie gesagt, tun, indem wir ganz normal mit der REST API sprechen. Wir können aber auch das Client SDK generieren. Da gibt es verschiedene Tools im Netz, die basierend auf Swagger mir für unterschiedliche Entwicklungssprachen diese Client SDKs generieren. Und wir haben das Ganze auch in Visual Studio integriert. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal eine neue Applikation anlege oder zu einer existierenden Applikation eine API hinzufügen möchte, dafür gehe ich jetzt mal vielleicht in meine Web-Applikation. Ja? Genau. Genau. Das kann ich gerne mal zeigen. Wir haben hier verschiedene Container. Da habe ich die Wahl. Angesichts der Zeit, weil ich versuche, alle vier Services durchzukriegen, habe ich das jetzt übersprungen. Wir können jetzt hier in unserer Web-App die verschiedenen Technologien auswählen. Das heißt, wir haben hier verschiedene .NET-Framework-Versionen für ASP.NET. Wir haben verschiedene PHP-Versionen. Und bei Java haben wir die Möglichkeit, hier auch verschiedene Java-Versionen auszuwählen und können dann letzten Endes hier auch einen Container auswählen. Das heißt, wir stellen als Microsoft hier schon verschiedene Umgebungen bereit. Nachteil ist, ich kann keine eigenen mitbringen, wenn ich was brauche, was dort nicht ist. Vorteil ist, out of the box funktioniert das schon. Genau, also einige sind jetzt auch in den letzten Wochen dazugekommen. Also als ich letztes Mal reingeschaut habe, hatten wir da nur eine Version von Tomcat und eine von Jetty. Mittlerweile ist es durchaus sehr umfangreich geworden. Aber da arbeitet die Produktgruppe wirklich aktiv dran, das immer weiter zu verbreitern. Wir hatten vorhin auf einer Slide gesehen, irgendwie Ruby ist jetzt neu dazugekommen, auch als Entwicklungssprache. Und in Zukunft wird es noch weitere Technologien geben, die in die Web-Apps reinfließen werden. Genau, wir stellen das jetzt mal nicht um, damit unsere ASP.NET-Web-Applikation nicht auseinanderfliegt. Und gehen nochmal hier in das Ganze rein, fügen jetzt mal hier das geht mit der ASP.NET-Web-Applikation nicht. Dafür gehen wir mal in ein neues Projekt rein, legen jetzt hier mal eine neue Konsolen-Applikation an. Sollte für Demo-Zweck an dieser Stelle genügen. Ich kann einen SQL-Server auf einer virtuellen Maschine provisionieren. Ich kann aber auch alternativ einen Datenbank-Service verwenden. Ich kann SQL Database verwenden für einen Microsoft SQL Database-basierenden Dienst oder ich kann über einen Partner, nennt sich ClearDB, direkt aus dem Azure Management Portal auch eine MySQL-Datenbank bereitstellen. Genau, wenn wir jetzt hier reingehen in unsere Solution, da das Projekt aufmachen, können wir sagen, neuen Azure API App Client hinzufügen. Und dort greift er mir dann jetzt wieder auf meine Azure Subscription zu. Und ich kann jetzt hier meine verschiedenen APIs auswählen. In dem Fall nehme ich mal den Twitter-Connector, den wir vorhin bereitgestellt haben, mit dem ich jetzt kommunizieren möchte. Und letzten Endes, und das ist der große Reiz der API-Apps, muss ich jetzt nicht erst auf die Twitter-Website gehen und mir da länglich durchlesen, wie interagiere ich jetzt aus ASP.NET mit Twitter, sondern kann jetzt mir hier basierend auf dieser API-App, die das Ganze für mich kapselt, ein Client-SDK generieren lassen. Und dann mithilfe dieses Client-SDKs mit diesem Twitter-Service kommunizieren. Dauert jetzt ein paar Sekunden aufgrund der Pakete, die aus NuGet heruntergeladen werden müssen. Nachdem diese heruntergeladen sind, kann ich direkt aus meiner Solution über das Client SDK mit diesem Service kommunizieren. Wenn es jetzt zu lange dauert, würde ich das gleich nachholen und schon mal in den Slides weitergehen.
Entschuldigung, ja. Wie kann Gimmick Version von diesem Twitter, wenn ich von dieser meine API den Twitter dazu hinzufügen würde, den ich da verwende und hier packe ich das irgendwie anders. Ich logge mich generell ein und dahinter habe ich meine Twitter das und DNS.
Genau, es geht jetzt nicht darum, irgendwie in meiner Webseite einen Twitter-Feed zu haben oder sowas, sondern es geht letzten Endes darum, wirklich mit Twitter zu sprechen. Das heißt, wir werden gleich sehen, welche APIs mir da bereitgestellt werden. Das heißt, ich kann jetzt hier für einen bestimmten Account mir aus der Twitter-API ziehen, welche Follower hat dieser Account. Ich kann auch eigene Tweets absenden im Namen meines eigenen Accounts. Das heißt, Interaktionen, die ich mit Twitter durchführe, aber genauso kann ich über den Facebook-Connector auf Facebook zugreifen. Ich kann mit dem Salesforce-Connector auf mein CRM-System zugreifen. Das heißt, alle diese vielleicht in der Vergangenheit sehr komplizierten Interaktionen mit den einzelnen APIs, wo ich irgendwie eine Authentifizierung brauche, wo ich letzten Endes immer unterschiedliche Syntax habe, um mit diesem Service zu kommunizieren, werden entsprechend dadurch gekapselt.
Nur das Problem ist, wenn ich das jetzt mir geholt habe, diese App, ja, Twitter zum Beispiel, und jetzt hast du das verwendet in dieser Console-Applikation, ja? Ich würde das aber gerne zum Beispiel in meiner API verwenden. Kann ich das da direkt...
Ich kann in meiner API-App kann ich auch andere API-Apps nutzen. Okay. Ja, also die Möglichkeit besteht.
Das ist nur einfach eine API, die mir da gebunden wird. Das läuft nicht noch irgendwie separat, braucht keine zusätzliche Ressourcen.
Genau, diese APIs, die wurden in dem Fall von Microsoft geschrieben. Ich kann auch meine eigenen APIs schreiben und sobald ich diese in den Marketplace stelle, werden diese paketiert. Und wenn ich diese dann aus dem Marketplace auswähle und in meine App-Service-Umgebung deploye, laufen sie in meiner App-Service-Umgebung. Aber da sie in Microsoft Azure in den App-Services komplett gemanagt sind, können diese auch aktualisiert werden. Das heißt, wenn Sie als Hersteller dieser API oder in dem Fall Microsoft als Hersteller der Twitter-API ein Update für die Twitter-API bringt, kann ich ein automatisches Upgrade dieser API in meiner Umgebung durchführen lassen. Genau, ist wie NuGet für APIs in Microsoft Azure. Genau. Großer Vorteil ist, ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Genau, das ist genau der Fakt.
Geht an die eigene Seite, nicht an Twitter, sondern der Service in Azure connectet sich dann mit Twitter.
Genau so ist es. Wir können mal kurz, während hier dieser endlose Package Restore läuft, mal kurz hier in das Portal reingehen, hier mal unsere API aufrufen, Twitter Connector. Und wenn wir jetzt hier in die Einstellungen reingehen, unseres Twitter Connectors, können wir zum einen hier die ganzen Einstellungen vornehmen, und können jetzt hier an dieser Stelle festlegen, soll hier ein automatisches Updating durchgeführt werden. Sprich, in dem Fall ist es aktiviert und wenn jetzt Microsoft diese Twitter-API aktualisiert, weil vielleicht Twitter seine API aktualisiert hat, wird automatisch die neue Version in meinen Azure-Account eingespielt. Das heißt, ich bin hier so ähnlich wie bei NuGet jederzeit aktuell, wenn ich das möchte. Genau. Anscheinend ist aber die Internetverbindung so langsam, dass hier das Ganze nicht durchläuft, dann schauen wir uns das vielleicht im Anschluss noch an, wenn noch Zeit ist.
Wenn ich jetzt nicht die ganze Twitter-API veröffentlichen möchte, meine Teile, die für meine Applikation relevant sind, kann ich die hier ausschneiden oder wegblenden?
Wenn ich eine fertige API-App, wie in diesem Fall von Microsoft, verwende, könnte ich natürlich, sobald ich mir das Client-SDK generiert habe, bestimmte Funktionalitäten da rausnehmen. Aber letzten Endes unterstützt die API-App immer noch alles. Also da muss ich mir überlegen, nehme ich das, was da ist, mit dem hohen Komfort oder baue ich genau das, was ich brauche, selber? Genau, da hatte ich gerade drüber gesprochen. Wenn ich etwas konsumieren will, dann kann ich das aus verschiedenen Applikationen machen und basierend auf Swagger kann ich halt auch automatisiert diese Client-SDKs generieren. Wofür kann ich das zum Beispiel nutzen? Ich kann das benutzen, um Dienste, die im eigenen Unternehmen laufen, über eine sichere Art und Weise anderen externen Third Parties bereitzustellen. Ich habe nämlich die Möglichkeit, eine App-Service-Umgebung mit einem Virtual Network an mein eigenes Rechenzentrum anzubinden. Ich kann auch eine Funktionalität nutzen in Azure, die relativ einfach funktioniert, wo ich gar keinen VPN-Endpunkt brauche, sondern ich benutze die sogenannten Hybrid Connections, bei denen ich mir einfach nur auf meinen Server, vielleicht meinen Datenbankserver im eigenen Rechenzentrum, diesen Hybrid Connection Manager installiere. Dieser wird konfiguriert, sodass er sich mit meiner App-Service-Umgebung verbindet und schon habe ich eine verschlüsselte Verbindung zwischen meinem Server und der App-Service-Umgebung und kann dann letztens über die API-Apps meine Dienste, die im eigenen Unternehmen gehostet sind, auf sichere Art und Weise ins Internet bereitstellen und dort anderen Unternehmen oder vielleicht für die eigenen Anwendungen bereitstellen. Das bedeutet, ich habe letzten Endes mit den API-Apps ein Middle-Tier, was auf Wunsch automatisch gemanagt wird und was mir so Informationen wie Aufgaben wie Single Sign-On, Authentifizierung, Skalierung entsprechend abnimmt und das Ganze für mich dementsprechend einfach nutzbar macht und dann auch dann meine eigenen selbst gehosteten Applikationen oder Applikationen von Third Parties nutzbar macht aus Client-Applikationen, aus Server-Applikationen und natürlich auch aus Web-Applikationen. Jetzt kommen wir auf die Logic-Apps, weil wir haben jetzt verstanden, was sind API-Apps, wie können wir API-Apps nutzen und die einfachste Möglichkeit, API-Apps zu nutzen, sind letzten Endes Logic-Apps. Logic-Apps bieten einen Designer, der mir hilft, logische Workflows zusammenzusetzen, basierend auf APIs, die ich entweder durch Drittanbieter beziehe oder die ich selber im Rahmen von API-Apps bereitgestellt habe. Out of the box werden diverse Software-as-a-Service-Applikationen unterstützt, werden wir gleich anschauen. Und wir haben auch die Möglichkeit, eigene APIs problemlos einzubinden. Hier nochmal das passende Schaubild dazu. Letzten Endes habe ich diese große Auswahl und kann auf die verschiedenen Konnektoren zugreifen. Im Kontext von Azure Logic Apps heißen diese verschiedenen Konnektoren, diese API-Apps, die ich hier nutzen kann, die im Marketplace stehen, Konnektoren, die ich einbinden kann. Und ich kann natürlich auch direkt auf verschiedene Protokolle zurückgreifen, um hier mit meinen eigenen Servern zu interagieren, mit einem Mail-Server zu interagieren, etc. Hier sind einige der Partner genannt, die wir dort anbinden können. Wir werden es uns aber jetzt einfach direkt mal in einer Demo anschauen und werden dort auch sehen, dass die Azure Logic Apps für jeden sind, aber nicht zwangsweise nur für Business-User. Wir werden sehen, selbst ohne Programmierkenntnisse können wir Logic Apps konfigurieren und bereitstellen, aber letzten Endes sind die Logic Apps natürlich auch für Entwickler interessant, um bestimmte Workflows hier abzubilden. Gehen wir nochmal hier rein und schauen uns das Ganze im Azure Management Portal an. Dort kann ich jetzt hier eine neue Logic-App anlegen im Bereich Web und Mobil. Finde ich hier die Logic-Apps, die, sofern das Internet es zulässt, sich hier über das Portal anlegen lassen. Bitte? Mhm. Genau, wenn wir gleich sehen. Genau, das trifft es von der Beschreibung ganz gut. Wenn es dann jetzt lädt, werden wir es gleich auch hier direkt im Portal anschauen können. Vielleicht ist ja auch einfach die Internetverbindung jetzt so passend, 10 Minuten vor Schluss, wie ich vorhin gehört habe, 10 Minuten vor Schluss bricht hier das Internet zusammen. Guck mal hier, das ist durchgelaufen. Das heißt so ganz, Internet, nein, ist nicht durchgelaufen. So, gucken wir mal, ob wir das Ganze hier auch wieder zum Laufen kriegen mit der Internetverbindung. Ich versuche es mal hier mit dem anderen WLAN. Es wäre nämlich sehr schade, wenn wir uns die Logic-Apps nicht mehr anschauen könnten. Bitte mal alle aus dem WLAN gehen, es wird gerade gebraucht. Ja, ohne Netzwerk ist das kein Wunder, ne? Aber begrenzt hört sich nicht gut an. Versuchen wir nochmal hier den eigenen Access Point. Verbunden. Wunderbar. Ist immer das Problem, wenn so viele Techies in einem Raum sind, alle in der gleichen Funkzelle, dann hilft auch meistens der LTE-Router nicht mehr viel. Versuchen jetzt hier nochmal hier so eine neue. Nicht im Marketplace, sondern neue API-App anzulegen, Web und Mobil, Logic-App. Ansonsten kann ich leider nur erzählen, was da passiert. Naja, vielleicht lädt es gleich noch im Hintergrund. Wir können einfach mal in den Slides weitergehen und ich erzähle mal kurz, was jetzt letzten Endes passieren würde, bevor wir zu den Mobile Apps kommen. Was wir gleich sehen werden, hoffentlich im Portal, ist ein grafischer Designer, in dem ich mir eine Sammlung von Konnektoren und Triggern bereitstellen kann. Trigger, der kann zeitlicher Trigger sein, das heißt, ich kann definieren, bitte diesen logischen Workflow einmal pro Tag ausführen oder einmal pro Stunde. Oder ich kann auch auf Datentrigger gehen. Das heißt, ich kann Trigger zum Beispiel auf eine SQL-Database setzen und sagen, immer wenn ein neuer Eintrag in der Datenbank angelegt wird, soll dieser Trigger ausgelöst werden. Und dann kann ich die verschiedenen Konnektoren mir dort reinziehen und über die Konnektoren mit verschiedenen Services interagieren, die ich entweder selber geschrieben habe oder die zum Beispiel Third Parties bereitgestellt haben. Dort gibt es auch verschiedene Samples, mit denen ich mir das ganz vertraut machen kann. Eines der Samples ist es das automatische Backup von Dateien von meinem FTP-Server auf Azure Storage. Das heißt, wir nutzen in dem Fall einen FTP-Connector, in den wir unsere FTP-Zugangsdaten eingeben, den Ordner definieren können, auf den zugegriffen werden soll. Dann soll soll ein Trigger einmal pro Tag diesen Connector auslösen, diesen Connector nutzen, um die Dateien über einen Azure Blob Storage Connector in Azure Blob Storage zu kopieren. Und natürlich könnten wir am Ende über einen Twitter Connector den Tweet raussenden, Backup successful, wenn wir es denn brauchen. Solche Szenarien kann ich damit abbilden, aber interessant wird es natürlich, wenn ich solche Dienste verwenden will, wie zum Beispiel Salesforce.com oder SAP, wo ich basierend auf Interaktionen, die ich im Rahmen eines logischen Workflows abbilde, bestimmte Datensätze in meinem CRM-System ablegen möchte. Ja. Mit der Logic-App kann ich nicht direkt kommunizieren wie mit einem Webservice. Ich kann aber einen eigenen Trigger definieren und dieser Trigger kann wiederum ein REST-Endpunkt sein. Das heißt, ich kann irgendwie ein HTTP-GET auf einen bestimmten Service machen und dieser triggert dann wiederum meine Logic-App. Also das kann ich machen. Genau, oder ich benutze einfach den HTTP-Connector und bekomme dort direkt die Möglichkeit, über HTTP-GET mit diesem zu kommunizieren oder Post oder was auch immer.
Ich möchte das jetzt meinem Kunden zur Verfügung stellen, auf seiner Umgebung. Muss dann jedes einzelne deployen oder gibt es da so eine Möglichkeit, macht man ein Paket drauf?
Genau, im Idealfall sollte es so sein, dass ich dann die Umgebung zumindest, so wie wir sie jetzt konfiguriert haben, mit einem Azure Resource Manager Skript beim Kunden reproduzieren kann. Und was ich dann letzten Endes noch machen muss, ist das Deployment der APIs in diese Umgebung heraus. Das Ganze kann ich natürlich auch skripten. Aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, quasi einen Snapshot von dieser kompletten Umgebung zu machen und diese mit Daten zu einem anderen Account zu transferieren. Das kann ich leider nicht machen. Ja. Genau. Damit wir in den letzten Service noch etwas reinschauen können, kurz der Vollständigkeit halber, die Mobile Apps, die mir die Möglichkeit bieten, mobile Backends bereitzustellen. Wer es schon aus den Azure Mobile Services kennt, für den wird es nichts Neues sein. Wir haben die Möglichkeit, REST-basierende Web-Services bereitzustellen, die in einer SQL-Datenbank oder einer anderen Datenbank, wenn ich hier das Datenbank-Layer tausche, Daten speichert. Ich habe die Möglichkeit, Authentifizierung, Single Sign-On mit verschiedenen Identitätsprovidern durchzuführen. Ich kann Azure Active Directory nehmen, ich kann Facebook nehmen, ich kann Twitter nehmen, Microsoft-Account, was ich hier benötige. Ich kann eine gewisse Anwendungslogik implementieren, die regelmäßig ausgeführt wird, wie im Rahmen der Web-Jobs. Ich kann Push-Notifications schicken und ich kann natürlich hier solche Scheduler einrichten, um vielleicht die Datenbank aufzuräumen oder Push-Notifications rauszuschicken, etc. Das Ganze basiert auf SQL Database. Ich habe aber die Möglichkeit, das Datenbank-Layer auch zu tauschen letzten Endes und kann das Ganze managen über verschiedene Methoden. Das heißt, es ist hier keine proprietäre Technologie, wo meine Daten irgendwo in einer schwarzen Box verschwinden und ich bin für immer an diesen Service gebunden, sondern ich kann mit der Datenhaltung, in dem Fall der SQL Database oder meiner anderen Datenquelle, beliebig sprechen aus den Tools, die ich im Unternehmen verwende. Die Mobile App legen wir jetzt angesichts der Zeit, die wir verloren haben durch die Internet-Konnektivitätsprobleme, nicht mehr an. Aber letzten Endes ist die Mobile App, die wir dort anlegen, nichts weiter als eine vordefinierte ASP.NET Web API, die wir deployen können im Rahmen einer Mobile App. Und wo wir dann ein fertiges Client-SDK bekommen für iOS, für Windows, für Android, um mit dem Ganzen zu kommunizieren. Und über dieses Client-SDK kann ich auch solche Dinge wie Authentifizierung durchführen und ich kann auch letzten Endes über eine einheitliche Schnittstelle das ganze Thema Push-Notifications etc. abdecken. Letzter Punkt, Continuous Integration. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, verschiedene Source-Control-Systeme anzubinden. Ein Beispiel hier genannt, ein Git-Repository, welches ich nutzen kann, um ein direktes Deployment aus meinem Source-Control-System durchzuführen. Aber letzten Endes ist Git nicht das Einzige. Das heißt, ich kann sowohl ein lokales Git-Repository anbinden, ich kann Visual Studio Online verwenden, aber ich kann auch solche Source-Code-Hoster verwenden, wie zum Beispiel GitHub, Bitbucket, und ich kann sogar meinen ganzen Source-Code in irgendeinen Dropbox-Folder legen, wenn ich es dann für die richtige Wahl halte, um mein Source-Control zu machen. Jeder hat da die Wahl, sein Abenteuer zu gehen. Die von der letzten Variante würde ich dann vielleicht abraten und letzten Endes dann doch lieber auf ein anderes Source-Control-System zurückgreifen. Wie funktioniert das Ganze? Als letzte kurze Demo, die wir uns hier anschauen, bevor wir dann eigentlich auch schon durch sind. Wir gehen ins Management-Portal und können die Logic-App leider nicht anlegen, weil das Internet nicht zur Verfügung steht. Das ist sehr schade. Aber hoffentlich kommen wir hier noch in unsere Web-App rein. Das funktioniert, das ist gut. Dort haben wir jetzt die Möglichkeit, unser Continuous Deployment einzurichten. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die Quellen zu wählen. Wenn wir jetzt hier Visual Studio Online wählen, würden wir uns mit unserem Microsoft-Account oder mit unserem Azure AD-Account an dem Visual Studio Online anmelden und könnten dann dort ein Repository auswählen, aus welchem automatisch das Deployment in diese Umgebung durchgeführt werden soll. Und ich kann jetzt auch einen automatischen Build-Prozess hinterlegen, etc. Zwischenfrage? Ich kann das Ganze anbinden, aber dann wird natürlich nicht so wie bei Visual Studio Online zum Beispiel der Bildprozess für mich automatisch angelegt. Wenn wir jetzt hier Visual Studio Online auswählen, legt er für mich alles an. Das heißt, er legt die entsprechenden Trigger an, er legt den Bildprozess an und konfiguriert alles für mich so, wie ich es brauche. Das würde jetzt bei dem eigenen Repository natürlich nicht funktionieren. Und außerdem werden hier aktuell nur Git und Mercurial unterstützt. Das heißt, wenn ich Team Foundation Server Version Control verwende, wird das nicht funktionieren, sondern nur bei Visual Studio Online. Wenn wir jetzt hier aber zum Beispiel ein lokales Git-Repository auswählen würden, würde er mir jetzt ein Remote-Repository in Azure anlegen und ich würde einfach hier die Git-URL bekommen und könnte jetzt aus meinem lokalen Git-Repository einfach einen Git-Push durchführen auf dieses Remote-Repository und er würde automatisch die neue Version meiner Web-Applikation live stellen. Gut, da wir ein bisschen aus der Zeit gelaufen sind, hier nur noch der Hinweis, wir haben auch eine spannende Möglichkeit, die eigene Anwendung letzten Endes im laufenden Betrieb zu überwachen mit Application Insights, das ganze Instrumentierungsthema im Dashboard direkt in Visual Studio, direkt in Microsoft Azure Portal. Funktioniert sowohl für Web-Applikationen, auch für Mobile-Apps, iOS, Android, Windows, gar kein Problem, bekommen wir hier detaillierte Analyseinformationen. Ansonsten probieren Sie es aus, azure.microsoft.com, wie gesagt, kostenfrei registrieren. Azure App Services lassen sich dauerhaft kostenfrei nutzen, einfach alles ausprobieren. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und schönen Feierabend, schönes Wochenende. Applaus